sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um Gottes Wort beten. Gott, schenke uns ein Herz, ein Wort für unser Herz und ein Herz für sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Hand aufs Herz. Wer von Ihnen hat als Kind nicht mindestens einmal versucht, die eigenen Eltern so lange zu nerven und zur Verzweiflung zu bringen, bis man schließlich das bekommen hat, was man unbedingt in diesem einen Moment dringend gebraucht hat? Oder wer von Ihnen kennt das nicht von seinen eigenen Kindern? Beim Einkaufen bekommt das Kind plötzlich schrecklich viel Hunger und braucht just in diesem Moment das, was es sieht. Man könnte meinen, es geht dabei um Leben und Tod. Nichts scheint wichtiger zu sein als dieses Eis oder diese Schokolade oder diese Zeitschrift. Sie wissen Bescheid. Nachdem Sie sich darum bemühen, die Fassung zu bewahren und sich vielleicht innerlich auch etwas dafür verfluchen, das Kind mit zum Einkaufen genommen haben, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie geben nach, damit das Kind Ruhe gibt und Sie entspannt weiter einkaufen gehen können, ohne dass beschämte Blicke von anderen an Sie herantreten, getreu dem Motto: Also meine Kinder hätten so etwas nicht getan. Oder Sie bleiben konsequent, schalten auf taub und lassen das Kind einfach quengeln. Denn schließlich ist der Einkauf fast erledigt. Und Sie können auch natürlich in vollster pädagogischer Manier versuchen, das Kind zu beruhigen und ihm in aller Ruhe erklären, dass das Kind keinen Hunger hat und dass es jetzt nicht sinnvoll ist, ein Eis zu essen, wenn es nachher Abendbrot gibt und so weiter. Mich würde an dieser Stelle insgeheim interessieren, ob diese Strategie tatsächlich jemals aufgegangen sein sollte. Aber Respekt. Man kommt am Ende wahrscheinlich trotzdem nicht drum herum, sich zu schwören, das Kind nie wieder mit zum Einkaufen zu nehmen. Aber das bleibt eine Frage der Konsequenz. Ein Kind, das darum bittet, von seinen Eltern gehört zu werden und das zu bekommen, was es seiner Meinung nach braucht. Ein Erwachsener, der darum bittet, das zu bekommen, was es seiner Meinung nach verdient. So weit voneinander entfernt sind diese Vorstellungen gar nicht. Doch als Erwachsene haben wir ein Problem. Die Instanz des Fragens und des Bittens in Form der Eltern fällt irgendwann weg. Deswegen stellt sich nicht nur die Frage, wen soll ich bitten, sondern viel wichtiger, was braucht der Mensch? In unserem heutigen Predigttext steht bei Johannes 16, Vers 23 bis 33 folgendes: Und an jedem Tag werdet ihr mich auch nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr im Namen des Vaters bittet, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude sich in euch erfülle. Dieses habe ich euch in Gleichnissen erzählt. Es wird die Stunde kommen, da ich euch nicht mehr in Gleichnissen erzählen werden kann, sondern ich werde euch freimütig von meinem Vater verkünden. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn dieser Vater liebt euch, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott gekommen bin. Ich bin vom Vater gekommen und in die Welt gekommen. Erneut werde ich die Welt zurücklassen und fortgehen zu meinem Vater. Die Jünger sprachen zu ihm: Sieh doch, jetzt redest du ohne Umschweife und keinenfalls in einem Gleichnis. Nun erkennen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Dadurch glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Jesus antwortete ihnen: Glaubt ihr jetzt? Siehe, es wird die Stunde kommen und ist gekommen, dass ihr euch zerstreuen werdet, ein jeder in das Seinige, und ihr mich allein lassen werdet. Aber ich bin nicht allein, weil der Vater mit mir ist. Dieses habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In dieser Welt habt ihr Bedrängnis, aber habt Vertrauen. Ich habe über die Welt gesiegt. Es ist im Grunde genommen so: Wir haben ja eigentlich schon alles, was wir zum Leben brauchen. Nicht zuletzt, das heißt es deswegen in einer Ehe auch oftmals: Schatz, also dieses Jahr wollten wir uns doch nichts mehr schenken. Und eigentlich sind wir doch erfüllt mit allen materiellen Dingen, die man braucht, um seinen eigenen Körper über lange Jahre hinweg zu erhalten. Manch einer schwelgt sogar im Luxus und kann trotzdem nicht genug von neuen Dingen bekommen. Wir haben alles, was wir zum Leben brauchen. Zumindest viele auf dieser Welt, nicht alle Menschen. Das will ich an dieser Stelle nochmal betonen. Aber ich denke, die wir hier sitzen, das behaupte ich, verhungern nicht. Und wenn wir alles haben, dann brauchen wir auch niemanden um nichts mehr bitten, oder? Denn schließlich muss auch jeder Mensch irgendwann lernen, dass man auf dieser Welt nichts geschenkt bekommt. So ziemlich alles, was man haben möchte, kann man erhalten oder erreichen, wenn man sich nur stark genug anstrengt. Aber, und diese Erfahrung, glaube ich, hat jeder von Ihnen schon mal gemacht, man muss darum kämpfen. Man muss dafür hart arbeiten, sich vielleicht auch in höheren Chefetagen anbiedern. Man muss viel in Kauf nehmen, um das zu bekommen, was man der eigenen Meinung nach verdient, was einem ganz persönlich zusteht. Schließlich hat man dafür ja einen harten Weg in Kauf genommen. Letztendlich, was die irdischen Dinge betrifft, brauchen wir Gott nicht, um unsere Wünsche zu erfüllen. Die Frage ist nur: Macht das langfristig glücklich? Und an jenem Tag werdet ihr mich auch nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr im Namen des Vaters bittet, wird er euch geben. Dieser Bezug zu einem jenen Tag, der taucht in unserem Predigttext öfters auf. An dieser Stelle ist allerdings nicht speziell die Wiederkunft Christi auf Erden gemeint, sondern ganz banal die von Jesus angesprochene Zeit nach der Kreuzigung. Was soll denn passieren mit den Jüngern nach der Kreuzigung? Wir befinden uns an dieser Stelle beim letzten Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Und, wie könnte es anders sein, sie hören ihm brav zu. Aber, das wissen, weiß der ein oder andere vielleicht auch, die Jünger verstehen Jesus einfach nicht immer. Also eigentlich nie. Denn nicht umsonst sagt Jesus, dass die Jünger nur verständig seien, wenn er ihnen alles in einem Gleichnis erzählt. Jesus redet in diesem ganzen Kapitel von seinem Fortgang, aber im Grunde genommen könnte er sich das eigentlich auch sparen. Die wichtige Frage an der Stelle wäre: Was werden die Jünger denn empfangen nach Jesu Ableben? Um materielle Güter kann es sich freilich kaum handeln. Und man kann es den Jüngern ja irgendwie auch nicht verübeln. Ich meine, sie haben ihre Familien für Jesus verlassen, Hab und Gut stehen lassen. Man kann es ihnen nicht verübeln, dass sie sich insgeheim irgendwann danach sehen, das zu erhalten, was ihnen zusteht. Die Frage ist nur: Was steht ihnen denn zu? Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude sich in euch erfülle. Das klingt irgendwie danach, als hätten die Jünger eine magische Wunderlampe gefunden und einen Wunsch frei. Doch das ist damit nicht gemeint. Denn Jesus weiß, dass den Jüngern eigentlich das Schlimmste noch bevorstehen wird. Anfechtung, Leid, Trauer über das Ende Jesu. Und wenn Jesus das sagt, ist aber auch noch nicht wichtig, dass die Jünger das alles nicht verstehen. Denn vielleicht geht es uns manchmal auch so. Unwissenheit schützt gelegentlich vor sehr viel Unmacht gegenüber der Welt. Aber das ist bestimmt auch nicht das, worum die einzelnen Jünger in erster Linie beten und gebeten haben oder auch beten sollen. In diesem Fall ist das Johannesevangelium oftmals für mich ein einziges Rätselraten, so auch hier. Wenn die Jünger ab jetzt im Namen des Vaters bitten, so wird es ihnen gegeben werden. Etwas, was sie innerlich erfüllt. Doch ich frage mich nochmal, was ist das eigentlich, was sie und uns innerlich erfüllen sollen? Ich habe in meinem bisherigen Leben feststellen dürfen, dass meine früheren Wünsche an meine Eltern im Grunde genommen alle vollkommen irrelevant waren, die meisten zumindest. Als zugegebenermaßen verwöhntes Kind waren meine Geburtstags- und Weihnachtslisten von der Werbung im Fernsehen komplett beeinflusst. Und zu allem unpädagogischen Leidwesen habe ich auch das meiste bekommen, was ich mir gewünscht habe. Als Kind funktioniert das, da als Kind kann man sich darüber freuen. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem man feststellt, dass alles Materielle nur Mittel zum Zweck ist, aber niemals der Zweck selbst sein kann. Ich habe heute kaum mehr Wünsche, die ich an meine Eltern in der Hinsicht stellen kann. Wenn von Zeit zu Zeit immer noch die Frage nach aktuellen Wünschen kommt, dann nervt das beinahe schon. Denn irgendwann machen diese irdischen Güter einfach nicht mehr nachhaltig glücklich, wenn überhaupt. Was soll man sich denn da noch wünschen? Was macht denn einen Wunsch, eine Bitte aus? Was sind denn unsere Herzenswünsche und wer kann sie erfüllen? Richtig, Sie ahnen es schon, Gott kann, aber Gott muss nicht. Gott ist weder Wunschautomat noch Wunderlampe. Gott gibt das, was wir brauchen. Aber das geht nicht immer konform mit dem, was wir für uns selbst wünschen. Also wenn Gott alles weiß, dann brauchen wir uns doch auch nichts mehr wünschen, oder? Falsch. In der Bitte, wenn wir an Gott herantreten und ein Gebet sprechen, dann geht es nicht darum, dass Gott endlich erfährt, was unser sehnlichster Wunsch wäre. Denn Gott weiß es bereits vor unserer Bitte, vor unserem Gebet, was wir brauchen. Vielleicht existiert auch schon unser ganz persönlicher Plan in seiner Schublade. Es geht aber darum, dass wir ihn bitten. Wenn wir uns an den Text aus dem Alten Testament von vorhin erinnern, dann denken wir an Mose, der mit Gott ringt. Und da geht es dabei auch nicht um die Frage nach dem Zorn und der Verwerfung Gottes, sondern vielmehr um die Bitte Moses aus seinem Herzen heraus. Es geht also nicht darum, das Volk zu verwerfen, sondern darum, dass Mose bittet. Es geht darum, dass Mose glaubt, er vertraut Gott. Es ist ein Beweis des absoluten Vertrauens zu Gott. Mose würde nicht darum bitten, wenn er es für absolut ausgeschlossen halten würde, dass Gott ihn erhört. Wenn wir unsere Eltern um etwas gebeten haben, dann deswegen, weil wir zum Beispiel als Kind kein Geld zur Verfügung hatten, uns unsere Wünsche selbst zu erfüllen. Und der Gedanke, das zu bekommen, was man sich gewünscht hat, es gibt so ein kindliches Schema, das ich jetzt zusammenfassen möchte mit: Wenn du das tust, wenn du mir diesen Wunsch erfüllst, dann liebst du mich auch. Ja, Kinder haben nicht die Macht. Wir sind auf unsere Eltern angewiesen. Und trotzdem ist das, diese Angewiesenheit keine Situation zwischen Knecht und Meister, also keine herabgestufte Situation. Wir sind abhängig von unseren Eltern, aber wir sind von ihnen abhängig, weil wir uns von ihnen geliebt fühlen. Eine gute Beziehung zwischen zwei Menschen führt zu einem ausgeglichenen emotionalen Abhängigkeitsverhältnis. Sich einzugestehen, dass ohne den anderen Menschen etwas fehlt, ein wichtiges Detail, das erfordert Mut und Demut. Es erfordert, sich dem anderen Menschen in vollkommenem Vertrauen gegenseitig unterzuordnen. Im Vertrauen, nicht in einer Kosten-Nutzen-Rechnung. Und so ähnlich finden wir es bei Gott. Denn dieser Vater liebt euch, weil ihr mich geliebt habt und geglaubt habt, dass ich von Gott gekommen bin. Weil Gott uns also zuerst geliebt hat und wir uns von ihm geliebt fühlen, so glauben und vertrauen wir ihm. Gott ist nicht abhängig von unserer Liebe, aber wir sind abhängig von ihm. Wir brauchen ihn, auch wenn wir uns das vielleicht manchmal nicht eingestehen können oder wollen. Wir brauchen Gott, um erfüllt zu werden im Herzen. Mit einer anderen Erfüllung, als uns jedes Haus, jedes Auto der Welt jemals erfüllen könnten. Gott ist der Einzige, der unsere Herzen kennt und weiß, was wir brauchen. Deswegen besteht unsere Bitte, unser Gebet bereits darin, dass wir uns eingestehen, dass wir von Gott abhängig sind. Nicht er als Meister und wir als Knecht, sondern er als liebende Mutter und fürsorglicher Vater und wir als seine geliebten Kinder, die sich in ihrem Leben geborgen und getragen fühlen. Es gibt Menschen, die wollen, aber es gibt auch Menschen, die können Gott nicht erfahren. Für diese Menschen bleibt Gott verborgen, weil Gott sich ihnen selbst verbirgt oder sie auch Gott gar nicht suchen. Und dennoch glaube ich, wird es auch für jeden Menschen persönlich die Zeit kommen, Gott erfahren zu können. Denn wie im Predigttext bleibt den Jüngern Gott verborgen, obwohl sie ja eigentlich so ein bisschen wie VIP-Gäste sind. In der ersten Reihe ganz vorne im Geschehen. Selbst ihnen bleibt Jesus verborgen. Lediglich die Gleichnisse und Zeichen Jesu lassen ungefähr erahnen, was eigentlich gemeint sein könnte. Und doch erhalten die Jünger, wie im Höhlengleichnis von Platon, nur ein ungefähres Abbild dessen, was wirkliche Wirklichkeit ist. Doch der Predigttext selbst bricht in der Mitte plötzlich in zwei. Mit einem Mal, wie ein Schalter, der sich umlegt. Mit einem Mal kommt diese Erkenntnis. Man könnte fast sagen, in diesem einen Moment platzt der Knoten, wenn Jesus zu den Jüngern sagt: Dieses habe ich euch in Gleichnissen erzählt. Es wird die Stunde kommen, da ich euch nicht mehr in Gleichnissen erzählen werden kann, sondern ich werde euch freimütig von meinem Vater verkünden. An jenem Tag werdet ihr meinem Vater in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn dieser Vater liebt euch, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott gekommen bin. Ich bin vom Vater gekommen und in die Welt gekommen. Erneut werde ich die Welt zurücklassen und fortgehen zu meinem Vater. In diesem einen Moment begreifen die Jünger, was Phase ist. In diesem einen entscheidenden Moment hat sich das Wort Gottes in den Jüngern erfüllt. Durch den Heiligen Geist sind die Jünger jetzt in der Lage zu begreifen, was Jesus eigentlich von ihnen will. Weil sie es jetzt in diesem einen Moment brauchen, den Trost, die Zusage. Die Zusage, dass die Jünger traurig sein werden, aber getröstet werden. Und dass Jesus nicht mehr unter ihnen sein wird. Aber dass dafür der Geist Gottes bei ihnen ist. Damit sich nicht nur die Freude in den Jüngern erfüllt, sondern auch dass sie Frieden in Christus haben. Dieses Gefühl vom inneren Frieden wünschen wir uns alle. Innere Ausgeglichenheit, die Lebensbalance. Dieses Gefühl kann nur von Gott kommen. Nur er kann uns erfüllen, wenn wir uns in unserem Angenommensein und in unserem Geliebtsein von Gott wünschen, was wir brauchen. Dann wird Gott jedem von uns mit den Dingen erfüllen, die für uns notwendig sind. Dann, wenn die Zeit reif ist, wird er uns mit der wahren Liebe im Leben erfüllen, mit der Wertschätzung und Anerkennung anderer Menschen, mit Glauben oder mit der Sehnsucht nach der Suche nach Gott. Er wird uns zu jener Zeit mit dem erfüllen, was wir brauchen und wenn wir es brauchen. Und bis dahin brauchen wir das Vertrauen auf Jesus, das sich in diesem besagten Moment auch bei den Jüngern erfüllt hat. Wir brauchen das Vertrauen darauf, dass es passieren wird. In dieser Zeit bis zu jener Zeit wird uns der Heilige Geist trösten und stärken, dass wir nicht zerbrechen. Trotz allem Schmerz, trotz allem Leid, trotz allen Wartens, trotz alledem. Den heutigen Evangeliumstext, den ich aus pragmatischen Gründen ausgespart habe, werde ich an dieser Stelle noch mit dazu anfügen. Es steht bei Lukas 11, Vers 9 bis 10. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da klopft, dem wird aufgetan. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus.